FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0. FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Rüdiger Wolf vom Manuela Kienzel Verlag. Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit NWZ-Redakteur Joa Schmidt. Bekannt aus Joas Notizen aus der Provinz. Der Autor Joa Schmidt, Jahrgang 1958, in Geislingen geboren und in Eislingen aufgewachsen, wo er am heutigen EKG Abitur gemacht hat. Nach einem Germanistik-, Rhetorik- und Politikstudium begann er ein Volontariat, über das Wort stolper ich immer, bei der Südwestpresse. Heute ist er stellvertretender Redaktionsleiter bei der NWZ. Gehört auch zur Südwestpresse. Als Autor von Kinderbüchern wie Sansula und Das Geheimnis der Sieben liebt er außer Lesen und Schreiben das Kabarett und Autos und betätigt sich in seiner Freizeit als Moderator und als Diskjockey. 1993 bekam Joa, wie er von Kollegen und Lesern genannt wird, den Wächterpreis der deutschen Tagespresse für die Aufdeckung von Betrug durch einen westdeutschen Unternehmen in Ostdeutschland. Und die Sache mit dem Kabarett, das merkt man auch mit an seinen Joas Notizen aus der Provinz. Wie kamen Sie darauf, Herr Schmidt, so etwas zu schreiben?
Ja, mein großes Vorbild war das Streiflicht der Süddeutschen Zeitung. Zwar etwas große Fußstapfen, aber ich dachte, so etwas wäre durchaus möglich, auch für den Lokalteil der NWZ zu schreiben. Und nachdem mir sowieso die Klusse als Darstellungsform sehr liegt, habe ich mir überlegt, dass wir so etwas auch für die NWZ starten könnten.
Der Titel Joas Notizen aus der Provinz, insbesondere dieses Notizen aus der Provinz, kommt mir, ich sage mal, aus meiner Jugendzeit noch relativ bekannt vor. Dieter Hildebrandt hatte, glaube ich, mal so eine Sendung.
Genau, Dieter Hildebrandt hatte die Sendung Notizen aus der Provinz. Und ich fand den Titel damals schon genial und wollte den eigentlich für die Kolumne dann einfach übernehmen. Dann kamen uns in der Redaktion Bedenken, weil wir dachten, vielleicht hat er den Titel auch oder hat er Rechte auf den Titel, würde die eventuell in Anspruch nehmen. Und dann kam unser Verlagsleiter auf die Idee, die Glosse oder die Kolumne zu personalisieren. Und dann wäre es ja mit den Rechten einfacher. Und so kam es, dass Joas Notizen entstanden sind.
Und gibt es denn eigentlich immer genug Stoff?
Nicht immer. Aber immer öfter. Nee, also es ist so, es gibt meistens Stoff, aber es gibt natürlich auch Tage, da tue ich mich mit den Themen schwer und da wird dann oft das Wetter oder der Stammtisch oder ähnliche mehr zeitlose Themen werden da verwendet.
Diese haben es dann wahrscheinlich nicht in das Büchlein hineingeschafft mit den 70 Besten. Dazu kann uns vielleicht Anne-Rose Fischer-Bucher etwas sagen, die heute als Gast da ist. Trotz des schönen Wetters hat es immerhin ein Gast ins Studio geschafft. Wie kommt es zu den 70 Besten, Frau Fischer-Bucher?
Ja, die 70 Glossen war unsere Überlegung, weil ja die NWZ den 70. Geburtstag hatte. Und ich war schon immer ein Fan von Joas Glossen während meiner beruflichen Zeit und lange vor meiner freien journalistischen Zeit. Und insofern lag es nahe, sich da zu überlegen, dass wir etwas machen könnten. Und wenn man sich seine Glossen anschaut, dann sind die eben ein Kaleidoskop aus allem Möglichen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ob es etwas Politisches ist, ob es etwas Lokalpolitisches ist, etwas Philosophisches. Und seine große Kunst besteht eigentlich darin, dass er alle diese Dinge hervorragend verbinden kann und sie doch sehr, sehr verständlich für den Leser rüberkommen. Und was ich besonders bewundernswert gefunden habe, ist, dass er jeden Samstag diese Glosse schreibt. Da könnte man vielleicht nachher auch noch was drüber sagen, wie diese Glosse zustande kommt, zu welcher Zeit sie zustande kommt. Das nötigt mir noch mehr Respekt ab.
Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt im ersten Schritt ein paar Kostproben bekommen.
Ja, ich habe das Buch natürlich mitgebracht und dachte als Hommage an den Illustrator, der da Vignetten dazu gezeichnet hat, zu den einzelnen Glossen, nämlich der F.W. Bernstein. Und der ist Lyriker, Karikaturist, Illustrator, alles Mögliche und vor allem als Satiriker natürlich bekannt. Und ich bin ein großer Bewunderer von Bernstein. Deswegen bin ich natürlich stolz, dass er da die Vignetten gemacht hat für das Buch. Und ohne zu wissen, dass er später mal diese Vignetten macht für die Glosse, habe ich im Jahr 2007 bereits eine Kolumne geschrieben, in der er auch eine Rolle spielt. Und zwar geht es eigentlich nicht um Bernstein, aber hören Sie selbst. Der gute Gore. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Wieder einmal hat Altkanzler Kohl Recht behalten, was ihn im aktuellen Fall nicht freuen durfte. Den Friedensnobelpreis hat jetzt doch Al Gore bekommen und der ist noch nicht einmal in der CDU. Aber so ist das Leben. Erstens bekommen den Preis andere, zweitens als man denkt. Dabei hat der gute Gore doch eigentlich mehr mit dem Klimaschutz im Sinn als mit dem Frieden. Aber darüber wollen wir in dieser historischen Stunde großzügig hinwegsehen. Schon weil das Klima ja auch irgendwie befriedet werden muss. Diese allgegenwärtigen Drohungen mit Überschwemmungen und Unwettern können einem ganz schön auf den Geist gehen. Letztendlich hat Al Gore den Preis ja sowieso George Bush zu verdanken, weil der doch damals in den USA die Wahl gewonnen hat, obwohl er weniger Stimmen hatte. Von dieser politischen Klimakatastrophe zur Entdeckung der ökologischen war es dann für den guten Gore nicht mehr weit. Wir rufen ihm jedenfalls von Göppingen aus ein Bravo zu, wohl wissend, dass er davon nie erfahren wird. Eigentlich schade, weil doch auch hier Menschen leben, denen das Klima zu schaffen macht. Einer von ihnen heißt Fritz Weigle, alias F.W. Bernstein, und wird jetzt mit dem Göppinger Schickhardt-Preis, so einer Art Bonsai-Nobelpreis, ausgezeichnet. Er hat sich um das kulturelle Leben der Stadt verdient gemacht. Eine gute Wahl, obwohl Bernstein sein Bernsteinzimmer längst in Berlin bezogen hat und im kulturellen Leben der Stadt bisher nicht wirklich aufgefallen ist. Aber auch darüber wollen wir hinwegsehen. Immerhin hat er die Satirezeitschrift Titanic mitbegründet. Ein Blatt, das einst mit massiver Wahlkampfhilfe für Helmut Kohl, Birne muss Kanzler bleiben, antrat, was diesem genauso wenig gefallen haben durfte, wie jetzt der Friedensnobelpreis für den guten Gore. Schick finden wir den Schickhardt-Preis für F.W. Bernstein auch gar nicht deswegen. Nein, er gebührt ihm wegen dieses einen Satzes, den wir in unser persönliches Klimatagebuch eingetragen haben. Selbst die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Der Satz offenbart einen Tiefgang, der die Titanic ohne Eisberg hätte sinken lassen. Im Übrigen hat sich F.W. Bernstein schon mit Umweltschutz beschäftigt, als der gute Gore noch Flutwellen nur in der Badewanne fürchtete. Bereits 1964 hat F.W. Bernstein die Pardot-Beilage Welt im Spiegel mitbegründet, die unabhängige Zeitung für eine saubere Welt. Ein klarer Fall für den Friedensnobelpreis.
Dann freuen wir uns gleich noch auf ein zweites Stück.
Ja, das zweite Stück beschäftigt sich mit einem Thema, was immer noch aktuell ist. Und zwar geht es um die Nullzins- oder Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Und was könnte näher liegen als der Titel »Rück die Kohle raus«. Wo Rauch ist, ist auch Grillen. Kaum lässt sich die Sonne blicken, frönen die Menschenmassen der heißen Fleischeslust in allen Vorgärten und schämen sich nicht einmal dafür. Schweinebacken aller Art treffen sich zum fröhlichen Brutzeln. Vermutlich gehören auch die wilden Männer der Europäischen Zentralbank zu den Kampfgrillern. Immerhin heißt es bei ihnen schon seit langem, rück die Kohle raus. Jetzt wollen sie neben dem Zins auch noch den 500-Euro-Schein abschaffen und wir vermuten stark, dass die Frankfurter Würstchen damit ihren Grill befeuern wollen. Das hat ja auch irgendwie Stil und ist, das eine Mal sei ein Wortspiel mit Namen erlaubt, richtig tragisch. So ein EZB-Präsident will halt auch einmal Schwein haben. Lange vor der Erfindung des Frankfurter Geldspielautomaten hat eine Professorin für Soziologie und Geschlechterforschung an der Universität Freiburg bereits herausgefunden, dass Männer am Grill sich in die Zeit des Jägers und Höhlenmenschen zurückversetzt fühlen. Tatsächlich waren aber den Jägern und Höhlenmenschen Überfälle von Zentralbankern genauso fremd wie wertlose Sparbücher. Wenn die Professorin behauptet, es gehe beim Grillen um den wilden Mann, der für die Nahrungsaufnahme hart arbeiten muss, weil er doch die Versorgung der Gruppe zu sichern hat, dann hat das nie und nimmer mit Geld zu tun gehabt. Weil man das ja gar nicht essen kann. Aber das ist eine Erkenntnis, deren volle Wucht unsere Freunde der Europäischen Zentralbank erst nach dem Ende der Grillsaison treffen wird. Wir jedenfalls bringen unsere zahllosen 500-Euro-Scheine schon mal in Sicherheit. Die Jäger des verlorenen Schatzes in Frankfurt können lange danach suchen. Nicht einmal die Scheinwelt der Europäischen Zentralbank kann uns da schrecken. Ein Steak bleibt ein Steak, selbst wenn es mit einem 500er bezahlt wurde. Am Grill wird mit der Beute hantiert, die mit eigenen Händen in freier Natur zubereitet wird, sagt die Freiburger Geschlechterforscherin. Auch das könnte die Grillpassion der europäischen Zentralbanker erklären. Aber am Grill haben sie keine Chance. Hier können arme Sparer den Spieß einfach mal umdrehen. Hier werden sie nach Muskel und nicht nach Aktienpaketen beurteilt. Mal davon abgesehen, dass sich der Wert des Grillens auch nach zig weiteren Zinssenkungen nicht ändern wird. Selbst Negativzinsen sind hier einfach Wurst. Wer allerdings zu lange grillt und statt des Würstchenstands auch mal wieder den des Kontos ins Auge fasst, dem droht eine in Finanzkreisen nicht unbekannte Erkenntnis. Selbst beim Grillen gibt's jede Menge arme Schweine.
Und was haben Sie weiteres für uns vorbereitet?
Schwarze Null von Herrn Schäuble ist ja immer noch aktuell. Wurde zwar schon 2015 geschrieben, aber bisher hat sich daran nichts geändert. Und die nehme ich mit der nächsten Kolumne aufs Korn. Eine Nullgeschichte. Von nichts kommt nichts. Es mag an dieser volkstümlichen Erkenntnis liegen, dass sich die Menschheit von jeher mit dem Nichts, respektive der Null, schwer getan hat. In altbabylonischer Zeit war die Null gänzlich unbekannt. Auch die alten Römer konnten mathematisch mit dem Nichts rein gar nichts anfangen. Von den Griechen ganz zu schweigen. In Indien und Südostasien taucht sie als Symbol für die Leere erst im 7. Jahrhundert nach Christus auf. Und zwar in einer kambodschanischen Inschrift, die von der Errichtung einer Götterstatue im Jahr 598 berichtet. Die schwarze Null wurde sogar erst im Jahre 1969 entdeckt. Und zwar von einem deutschen Politiker, der seine Freunde von der Schwesterpartei gern als politische Pygmäe bezeichnete. der damalige Finanzminister Franz Josef Strauß, liebe Freunde der CDU-CSU, hat aber nie darüber aufgeklärt, ob die Schwärze der Null auf eine politische Symbolik zurückzuführen ist. Das war ihm auch herzlich egal. Hauptsache, nicht jede Null meinte, sie sei die Eins. Nach der Ära Strauß war die schwarze Null lange verschwunden. Es sollte fast 1,5 Billionen Euro dauern, bis sie gestern in Berlin wie durch ein Wunder wieder das Licht der staatlichen Finanzwelt erblickt hat. Die Bundesregierung ist mächtig stolz auf die Renaissance der schwarzen Null, die zwar nicht von der Errichtung einer Götterstatue in Kambodscha kündet, dafür aber, und das ist keineswegs geringer zu werten, vom Bundeshaushalt 2015. Heerscharen von regierungstreuen Mathematikern waren jahrelang mit dem wissenschaftlichen Nachweis der schwarzen Null beschäftigt gewesen, hatten im Kampf mit der schwarzen Schuldenmaterie Ungleichungen entwickelt, mit denen sich störende Wahlgeschenkvariablen wie Mütter- oder vorgezogene Altersrenten herauskürzen lassen. Sätze des Pythagoras machten die Runde. Die Quadratur des Finanzkreises wurde so exakt berechnet wie das gleichschenklige Dreieck aus Anspruch, Wirklichkeit und Unvermögen. Von der Öffentlichkeit unbemerkt erschütterten Bruchrechnungen das nächtlich beleuchtete Bundeskanzleramt. Finstere Schattenhaushalte waberten durch die futuristische Architektur, bis dann endlich Doppel-Null-Agenten im Geheimdienst ihrer Majestät sie einfach in irgendeinem schwarzen Rentenkassenloch verschwinden ließen. Mathematische Bermuda-Dreiecke verschlangen Million um Million. Es wurde extrapoliert und interpoliert, bis alles im hellen Schein der Mathematik glänzte. Mit diesem GroKo-Deal hat die Kanzlerin all jene Lügen gestraft, die sie in der Rolle der schwäbischen Hausfrau für etwas hielten, was es ewig nicht gegeben hat. Eine schwarze Null.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Joa Schmid, Notizen aus der Provinz. Und im nächsten Blog nach der Musik hören wir mal noch ein paar weitere Notizen, da nicht von der internationalen Politik, sondern ein bisschen was hier aus dem Lokalen. Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Joa Schmid, Notizen aus der Provinz. Im ersten Block haben wir vor allen Dingen politische, allgemeinpolitische Notizen aus der Provinz gehört. Nun im zweiten Block hören wir 2-3 Stück, die hier die lokalen Dinge betreffen.
Ja, als nächstes nehme ich den Oberbürgermeister aufs Korn. Der gilt ja als großer Fan des Andexers und ihm ist es auch zu verdanken, dass wir ein Lokal oder das einzige Lokal außerhalb Bayerns haben, das von Andexer betreut wird, von der Klosterbrauerei. Und diese Glosse heißt Im Namen der Rose. Die Göppinger werden sich damit abfinden müssen. Er ist dann mal weg. Seit der Rathauschef im Büßergewand auf den Heiligen Berg gestiegen ist, ward der Mönch im Geiste nicht mehr gesehen. Vermutlich pilgert er fern seines Büros auf dem Andechserweg, um am Ostufer des Ammersees nach der so dringend notwendigen Erleuchtung zu suchen. Frei nach den Regeln des Heiligen Benedikt, ora et labora, bete und arbeite, hilft jetzt halt nur noch beten. Beten, dass es bald Oktober wird, tun auch seine keineswegs bierseligen Untertanen. Sie ahnen, dass das merkwürdige Verhalten ihres wahlbayerischen Regenten mit der anstehenden Eröffnung einer Bierschwemme am Schillerplatz zu tun hat. Es sind nicht wenige, die voller Zorn ihre Thesen an das Rathaustor geschlagen haben. Guido, bitte melde dich! Doch als ein braver Ordensbruder, der Benediktiner von St. Bonifaz im ältesten Wallfahrtsort Bayerns, ist dem Rathausschiff im Büßegewand solcher Art weltliches Verhalten nicht mehr erlaubt. Sie ahnen es, der reuige Sünder hat sein Schweigegelübde erneuert, um den heiligen Bonifaz gnädig angesichts der Verfehlungen der Rathausspitze zu stimmen. Da legst du nieder. sagen seine Ordensbrüder, und er tut ausnahmsweise, wie ihm befohlen. Die Klosterbrüder von Andechs wollen in Göppingen ihre erste Brauereigaststätte außerhalb Bayerns eröffnen. Allerdings nur, wenn sich der Neuzugang eines urbayerischen Mönchs würdig erweist. Dem Vernehmen nach soll der Novize aus Göppingen im Namen der Rose täglich 6 Andechser beten, um das Projekt nur ja nicht zu gefährden. Befürchtungen, der Mönch im Geiste würde nicht mehr alle im Braustübeln haben, sind widerlegt, seit der Rathauschef seine Kutte übergezogen hat. Um auf dem Heiligen Berg am Ammersee persönlich die Verträge für die Brauereigaststätte zu unterzeichnen. Ein Erweckungserlebnis, das den Klostervater glatt die offizielle Übergabe eines Bauantrags für ein 100 Millionen Euro Projekt in seiner Hohenstaufenstadt vergessen ließ. Ja, die Wege des Herrn sind untergründlich. Während der Rathauschef sich in den Klostergewölben der inneren Einkehr und Askese hingibt, droht in der Hohenstaufenstadt neues Ungemach. Knapp eine Woche vor dem Maientag ist sich keiner der Untertanen mehr sicher, ob der Mönch im Geiste seine Wallfahrt rechtzeitig unterbrechen wird, um sich, wie es sich gehört, den Riten des Göppinger Nationalfeiertags zu widmen. Vor allem ein Programmpunkt bereitet in der sympathischen Stadt am Fuße des Hohenstaufens Sorgen. Wird der Ordensbruder im Festzelt das Fass anstechen, obwohl darin gar kein Andechser ist? Lasset uns beten.
Aber die Geschichte stellt sich mir jetzt auch die Frage, wann kommen Sie auf solche Ideen, Herr Schmid? Zu welchen Uhrzeiten?
Ja, also die Uhrzeiten relativ spät, meist 20 Uhr beginne ich mit der Glosse, manchmal auch später, 20.30 Uhr.
Müsste da nicht längst Drucklegung sein?
Nee, wir haben also 22.30 Uhr ist Redaktionsschluss in der Regel am Freitagabend, also die Glosse entsteht immer am Vortag des Erscheinens. Und meist beginne ich um 20 Uhr, ich habe auch schon um 21 Uhr begonnen und ich habe auch schon um 20 Uhr noch keine Idee gehabt, was ich schreiben soll. Also es ist schon ein relativ großer Druck vorhanden, aber den brauche ich auch, um die Ideen zu haben. Also ich will eigentlich ungern eine Woche vorher die Glosse schreiben, einfach um die Möglichkeit zu haben, aktuelle Themen einzubinden. Und manchmal gelingt es mir sogar, Themen, die erst um 19 Uhr über die Agentur gehen oder so, dann irgendwo noch in die Kolumne reinzubringen, was dann Leser durchaus auch mal verwirrt, dass das schon drin ist, obwohl das doch erst gestern Abend war. Also das ist so ein bisschen ein Ehrgeiz von mir, möglichst auch in der Kolumne aktuell zu sein.
Das ist ja auch ganz wichtig und das ist auch das, was den Leser dann freut. Wir freuen uns jetzt noch auf eine weitere lokale Notiz.
Ja, also dieses Mal habe ich mich an einen großen Kollegen angelehnt, Loriot, das merkt man dann auch gleich. Die Glosse heißt Hollerie, du Dödel die. Manchmal dauert es länger, bis originelle Ideen auch die sympathische Stadt am Fuße des Hohenstaufens erreichen. Vor immerhin 36 Jahren hatte Fico von Bülow selig mit seiner Jodelschule Hollerie, du Dödel die, die Ridi, Dudel Dö, Furore gemacht. Und erst jetzt hat man auch in Göppingen erkannt, wie wohltuend das für die Gesundheit ist. Jodeln für jedermann im Christophsbad, hieß es in der Klinikkapelle, von wo eine weithin bekannte Solo-Jodlerin ihre Stimme in geschwungenen Kaskaden über das Filztal hallen ließ. Leider konnten wir den Workshop nicht besuchen, weswegen wir unsere Fantasie mit uns durchgehen müssen. Wir vermuten, dass es sich um eine Veranstaltung eben jenes Instituts für modernes Jodeln handelte, an dem einst schon Loriot die einschlägige Kehlkopfakrobatik lehrte. Wir wollen mal hoffen, dass sich die Kursleiterin dabei nicht, wie einst Frau Hoppenstedt, als gemeine Jodelschnepfe beschimpfen lassen musste. Schon weil Jodeln tatsächlich ein Stück deutscher Kultur ist. Jodelkurse haben in München und Umgebung Hochkonjunktur, wo das Singen von Silbenfolgen wie Holaria oder Holadio sogar in der Staatskanzlei oder bei CSU-Versammlungen in Wildbad Kreuth beliebt ist. Vielleicht, weil es auch beim Jodeln auf die Stimme ankommt. Sogar afrikanische Pygmäen sollen sich auf das Jodeln verstehen. Insofern bewegt sich die Solo-Jodlerin im Christophsbad auf der Höhe der Zeit, wenn sie den Menschen das richtige Schnackeln beibringt, was mit dem merkwürdigen Paarungsverhalten der geschlechtsreifen Großstädter überhaupt nichts zu tun hat, sondern den hörbaren Übergang von der Brust- zur Kopfstimme beschreibt. Ein herzhaftes Holera di Lieu gilt als absoluter Höhepunkt des Schnackelns und natürlich als richtige Antwort auf die gerade bei uns fröhlichen Kampfjodlern beliebte Frage, wie schallt's von der Höhe? Wir gehen mal davon aus, dass auch beim Jedermannsjodeln im Christophsbad mindestens ein Jodeldiplom als Abschluss gewunken hat, was ja die eigentliche Attraktivität solcher Kurse ausmacht. Natürlich nur, wenn man nicht den gleichen Fehler wie Frau Hoppenstedt begeht, die auf einschlägiges Nachfragen nur ein einfaches Dö-Dudel-Dö herausbrachte, was ihr Lehrer zu Recht als zweites Futur bei Sonnenaufgang missbilligte. Wir jedenfalls schlagen das Göppinger Jodeldiplom hiermit als touristische Antwort auf profane Gartenschauen in der weitläufigen Umgebung vor. Wie sagte noch Frau Hoppenstedt, da habe ich das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe, da habe ich was Eigenes. Wie das gehen soll? Ganz einfach. Holleri, du dödel di, diri di, dudel dö.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Joa Schmid. Notizen aus der Provinz. Und wir haben gerade Rolling Stones gehört. Und die Rolling Stones haben es auch in das Büchlein geschafft.
Ja, und zwar mit einer Kolumne, die den Titel hat Like a Rolling Stone. Eine flusspferdähnliche Kreatur lässt zurzeit die Wissenschaftswelt ganz aus dem Häuschen geraten. Dabei ist die Nachricht vom Urahn der Flusstiere eigentlich ein alter Hut. Genau genommen 19 Millionen Jahre alt. Damals sind die Dinger vermutlich in Massen in den Sümpfen Ägyptens herumgelatscht und haben sich mit irgendwelchen Pflanzenteilchen den Speckfaltenbauch vollgeschlagen. Das alles hätte vermutlich keine Sau und erst recht keinen noch so alten Flussgaul interessiert, hätten die Forscher das Fossil nicht nach dem größten noch lebenden Rockdinosaurier Mick Jagger benannt. Jagger Merix Naida heißt das urige Viech, wie Alan Miller von der Wake Forest University den Kollegen von Spiegel Online enthüllt hat. Abgesehen davon, dass sich für ein Flusspferd solch biblischen Alters viel eher Jaggers Bandkollege Keith Richards angeboten hätte, sucht er doch heute noch in einem steten Fluss von Wodka nach irgendwelchen Pflanzenteilchen, halten wir die Namensgebung für den versteinerten Kieferknochen Rolling Stone für reichlich daneben. Unter Jaggers Wassernymphe, so die Übersetzung, stellen wir uns allenfalls eine von Micks zahllosen Gespielinnen vor. Andererseits vermag die Physiognomie des Stones-Chefs schon manchmal an ein unbefriedigtes Flusspferd zu erinnern. Wir denken da an die jüngste Live-Version von I Can't Get No Satisfaction. Die Forscher dürften ähnliche Assoziationen gehabt haben. Besonderes Merkmal des Mannes, den sie Pferd nannten, dicke Lippen. Und solche habe eben auch das Flussungetüm. Mit Verlaub, da böten sich noch andere alte Knochen als Namenspatrone an. An dieser Stelle auf den Beißer in den alten Bond-Filmen zu verweisen, wäre angesichts seines jähen Dahinscheidens geschmacklos. Wie wär's stattdessen mit Alexander Dobrindt, der als christlich-soziales Urviech CSU, bekannte Verkehrsrocker, riskiert immer mal wieder gern eine dicke Lippe und macht dabei mindestens so dicke Backen wie die uralten Flusspferde in Ägypten. Dobrindt Merix Naida, Dobrindts Wassernymphe, gilt als Spezies, die gerne durch christliche Parteizentralen trampelt und mautschnaubend auf arme Autofahrer losgeht. Lippenbekenntnisse, die Einnahmen werden zweckgebunden in den Straßenbau investiert und gleichzeitig in voller Höhe über die Kfz-Steuer zurückerstattet, sind dieser alten Flusspferdgattung nicht fremd. Ein wahrer Politdinosaurier, der es mindestens genauso verdient hat, als Fossil verewigt zu werden wie Mick Jagger. Dass es Dobrindt mit dem Stones-Schiff als Namenspatron locker aufnehmen kann, beweist schon seine jüngste Single-Auskopplung, die er im Bundeskanzleramt in Berlin vorgestellt hat. Ja, in der nächsten Glosse verarbeite ich einschlägige Urlaubserlebnisse auf Tuchfühlung. Wenn wir während unseres zweiwöchigen Kurzurlaubs auf Kreta etwas gelernt haben, dann das. Ohne Handtuch wäre der Deutsche nur ein halber Mensch. Er allein hat erkannt, dass es sich dabei um weit mehr handelt als um eine gewöhnliche Textilie, die uns überall auf der Welt zu trocknen und zu umschmeicheln vermag. Das Handtuch schenkt uns Wärme und Geborgenheit, lässt uns wohlig erschauern, dank seines heimatlichen Flauschens und gibt uns ein Selbstvertrauen, wie sonst nur die Lederjacke mit dem Aufkleber vom jüngsten Wacken-Festival. Zweifel daran sind völlig unangebracht. Dem deutschen Handtuch wohnt eine Macht inne, die allein durch die bescheidenen Sinnsprüche auf dem Frotté »I am the greatest and you better believe it, baby« nicht zu erklären sind. Wer jemals beobachtet hat, wie deutsche Urlauber eine Stunde vor Sonnenaufgang getarnt unter einem breitkrempigen Strohhut und einer gesichtsumspannenden Sonnenbrille zum Hotelswimmingpool schleichen, um mit ihrem Handtuch ihre ganz persönliche Sonnenliege für die nächsten 2 Wochen zu reservieren, dürfte um die Macht des deutschen Handtuchs wissen. Damit werden schon seit Jahrhunderten Claims abgesteckt und Territorien beansprucht. Das ist ein Stoff, der sich gewaschen hat. Nicht zuletzt unsere Spitzenpolitiker, Handtuchhalter allesamt, haben das schon seit langem messerscharf erkannt, weswegen sie noch bei keinem Streit innerhalb der Europäischen Union das Handtuch geworfen haben. So ein Handtuch legt man aus, und zwar mit aller gebotenen Präzision. Soll sich nur einer trauen, unser Handtuch zu lüften? Von daher durfte auch das jüngste Hilfspaket für Griechenland völlig in Ordnung gehen. Nimmt man nämlich die Fläche all der Handtücher, mit denen wir allein in der jüngsten Feriensaison unsere Besitzansprüche an den griechischen Swimmingpools deutlich gemacht haben, zusammen, dann sind die 85 Milliarden Euro Finanzhilfe ein richtiges Schnäppchen. Peanuts, wie deutsche Banker zu sagen pflegen. Letztendlich hat auch Alexis Tsipras und seine linke Anti-Handtuch-Bewegung das akzeptieren müssen. Sein Rücktritt vom deutschen Handtuch war unvermeidlich. Wir sind uns sicher, ohne die bedingungslose Anerkennung des deutschen Handtuchs würde Tsipras bei den griechischen Wahlen am Sonntag schmählich scheitern. Letztendlich kann es uns aber auch völlig egal sein, welche Partei in Griechenland das Rennen macht. Wir haben unser deutsches Handtuch längst ausgelegt und damit bestimmen wir, wer in Griechenland baden geht und wer nicht. So einfach ist das. Ja, dann habe ich noch eine weitere Kolumne, die beschäftigt sich mit dem Hang der Männer zum Baumarkt. Mehr vom Kleben. Sind Sie Ihnen auch schon aufgefallen? Die Männer, die in den zahllosen Göppinger Baumärkten mit hochrotem Kopf an den Regalen entlangschlendern? Seltsam verlegen suchen sie nach Kabelbindern, Seil und Klebeband. Meist haben sie Sonnenbrillen auf und bewegen sich auffällig unauffällig. Gerade heute, am Valentinstag, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sie solch verschämten Gestalten begegnen. Angefangen hat es, als im Frauenkino um die Ecke der kineastische Quägeist 50 Shades of Grey eingelaufen ist. Seit der folgenschweren Popping-Tour des reichen Unternehmers Christian Grey kriegst du in den Göppinger Baumärkten geheimes Verlangen, keinen Kabelbinder mehr, geschweige denn Seil und Klebeband. Wir, die wir von solcher Art Ausschweifungen, gestatten Sie den Ausdruck, völlig unbelegt sind, rätselten lange, was der Marquis de Sade verarme, es gibt immer was zu tun, mit dem eher bodenständigen Kundenstamm eines gewöhnlichen Baumarktes gemein haben könnte. Ein Akkuschrauber muss ja nicht unbedingt etwas Anzügliches sein. Erst die britische Zeitung Daily Telegraph machte uns mit den beiden romanfüllenden Heimwerkern der britischen Autorin E. James vertraut. Mehr als für Ausbesserungen zu Hause sind diese Produkte dafür gedacht, Herrn Grays unkonventionelle sexuelle Wünsche zu erfüllen, zitiert das Blatt aus einer Memo für die Mitarbeiter einer britischen Baumarktkette. Sie hatte sich quasi als atemloses Vorspiel akribisch auf die am Kinostart erwartete kollektive Kundenerregung vorbereitet. Das Auswendiglernen der Romanvorlage galt als Weiterbildungsveranstaltung und bei den Azubis war der anatomisch korrekte Umgang mit Kabelbindern, Seil und Klebeband, wenn's gut sein muss, der Höhepunkt der Gesellenprüfung. Auch die Damen in den Callcentern, Ruf an, mussten lernen, dass ein Dildo nicht unbedingt ein Ersatzteil für einen Aufsitzrasenmäher ist. Sensible, für Baumärkter eher ungewöhnliche Kunden fragen, wo bitteschön haben Sie denn die Eros-Schnallen, sollten auf höfliche, hilfreiche und respektvolle Art den Gang entlang gleich bei den Nabelschindern beantwortet werden. Eine, wie wir meinen, vorbildliche Serviceidee, die auch für die zahllosen Göppinger Baumärkte an- und erregend sein könnte. Die uralte Marketingweisheit, man muss seine Kunden fesseln, könnte so filmgerecht umgesetzt werden. Angebote, das kleine Sadomaso-Set für den potenten Heimwerker, würden sich finden lassen. Natürlich müssten die Werbeslogans »Gehst du in den Baumarkt, dann vergiss die Peitsche nicht« der neuen Klientel angepasst werden. Es soll ja wehtun.
Hier ist Radio Pips, die Lesebühne. Heute mit Joa Schmid, Notizen aus der Provinz. Radio Pips, die Lesebühne. Heute haben wir gehört Joachim Schmid, Joas Notizen aus der Provinz. Am Sonntag, 14. Mai, Muttertag, hören wir Anne-Rose Fischer-Bucher mit Tatort Dali. Eine Kriminalgeschichte. Es geht um Sammler, Galerien, Kunstexperten der Staatsanwaltschaft und einen Fälscherring. In diesem Roman aus der Kunstszene erfahren Sie die Zusammenhänge. Ein Krimi nicht nur für Kunstfreunde. Die Autorin Anne-Rose Fischer-Bucher, Göppingen, Jahrgang 1948. Sie ist Germanistin und Politikwissenschaftlerin und arbeitet aktuell als freie Journalistin. Viele werden Sie noch vom Hohenstaufen-Gymnasium als Deutschlehrerin kennen.